Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Traubenzucker für die Ohren, den gab's bei den Wiener Festwochen. Es geht hier in der Sendung gleich um ein Konzertprogramm, das weibliche und nonbinäre KomponistInnen fördern will und das beim Publikum zumindest streckenweise für erhöhte Blutzuckerwerte gesorgt hat. Außerdem geht es um den Choreografen Demis Volpi, der seinen Posten als Ballettdirektor in Hamburg räumen muss. Grund sind Vorwürfe von Tänzerinnen und Tänzern. Volpi habe ein Klima der Angst verbreitet. Zuerst aber in die USA, genauer nach Kalifornien, wo seit Tagen gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump protestiert wird. Trump will die Proteste mithilfe von Soldaten der Nationalgarde unterbinden. Der demokratische Gouverneur Kaliforniens wirft Trump Machtmissbrauch vor und will dagegen klagen. Dass der Streit um die US-amerikanische Migrationspolitik ausgerechnet in Kalifornien so eskaliert, das dürfte kein Zufall sein. Der Bundesstaat ist bekannt für seine liberale Einwanderungspolitik. Und stolz auf sein multikulturelles Image, das entstanden ist, lange bevor Donald Trump Präsident wurde. Wann genau der Grundstein gelegt wurde für dieses Bild des bunten Kaliforniens, das hat mir vorhin der Amerikanist Simon Wendt erklärt.
Na, grundsätzlich ging das nach dem Zweiten Weltkrieg los, speziell nach 1965, als ein neues Einwanderungsgesetz verabschiedet wurde, dass es auch anderen Menschen als nur weißen Menschen aus Europa erlaubt hat, in die USA zu kommen. Und dann sehen wir natürlich auch noch viele Einwanderer aus Mexiko, so dass wir ab den 80er, 90er Jahren wirklich eine sehr vielfältige Gesellschaft in Kalifornien gesehen haben.
Heute ist Kalifornien ein wichtiger Ort, zum Beispiel auch für die Filmindustrie mit den vielen Studios in Hollywood und natürlich auch ein wichtiger Ort für die Tech-Industrie mit den Unternehmen im Silicon Valley. Auch das sind beides Branchen, die Menschen aus aller Welt anziehen. Ist auch das ein Grund dafür, dass Kaliforniens Migrationspolitik liberaler ist als die in anderen Bundesstaaten?
Na, grundsätzlich sind natürlich alle demokratisch geführten Staaten in der Regel etwas liberaler, was die Einwanderung angeht. Allerdings sieht man in Kalifornien ganz speziell auch den Einfluss eben der Einwanderung aus Mexiko. Mexiko ist ja sozusagen nebenan. Oft fahren Leute hin und her täglich über die Grenze. Und das spielt auch eine ganz große Rolle in dem Ansatz, der in Kalifornien verfolgt wird.
Man spricht mit Blick auf Kalifornien manchmal auch von einem Sanctuary State, also einem Zufluchtsstaat. Und Städte wie Los Angeles bezeichnen sich als Zufluchtsstadt. Was genau ist das für ein politisches Konzept und wann ist das entstanden?
Ja, letztendlich war es eine Reaktion während der ersten Trump-Administration, dass sich liberale Städte wie Chicago, wie New York, wie Los Angeles in einer gewissen Weise ideologisch zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen nicht diese rigide Einwanderungspolitik unterstützen und haben deswegen sich verpflichtet, keine Informationen an die Regierung zu geben, was diese Einwanderer angeht und sie damit also zu schützen.
Diese Idee ist natürlich nicht unumstritten. Kritiker werfen diesen Städten vor, dass sie zum Beispiel auch Migranten schützen, die Straftaten begangen haben. Ist das eine Kritik, die es auch innerhalb Kaliforniens gibt, also zum Beispiel von den dortigen Republikanern?
Ja, auch in Kalifornien haben wir natürlich nicht nur Demokraten, wir haben dort auch ganz viele Trump-Fans und insofern gibt es auch dort Kritik. Allerdings wird dort wahrscheinlich die Demokratische Partei nicht herausgefordert werden können und das ist ein Grund, warum Trump so rigide gegen den Staat vorgeht.
Kalifornien hat auch schon in der ersten Amtszeit von Trump Widerstand geleistet, zum Beispiel gegen den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko. War es daher eigentlich zu erwarten, dass der Bundesstaat eben auch jetzt in der zweiten Amtszeit versucht, Donald Trump zu stoppen?
Ja, ich meine, letztendlich war es zu erwarten. Gleichzeitig hat der Gouverneur Newsom jetzt für einige Zeit versucht, Trump positiv zu stimmen und hat gar nicht so stark gegen ihn gesprochen. Aber jetzt mit dem, was Trump gemacht hat, indem er also die National Guard mobilisiert hat und nach Kalifornien geschickt hat, da, sag ich mal, ist ein Schalter umgekippt worden. Ich denke, wir sehen jetzt noch mehr Widerstand von Kalifornien in den nächsten Jahren.
Wie viel politische Macht hat Kalifornien denn überhaupt? Also es ist ja der bevölkerungsreichste Bundesstaat, aber es ist natürlich trotzdem nur ein Bundesstaat von sehr vielen.
Das ist richtig, aber es ist tatsächlich einer der bevölkerungsreichsten und hat natürlich durch die Tech-Industrie, durch Hollywood auch sehr viel wirtschaftliche Macht. Aber im Augenblick geht es mehr darum, wer hat eigentlich das Sagen? Die Zentralregierung oder der Bundesstaat? Eigentlich haben die Bundesstaaten ja relativ viel Macht und das wird jetzt verhandelt, wahrscheinlich auch vor Gericht.
Und würden Sie sagen, dass da wirklich zwei verschiedene Wertesysteme, zwei verschiedene Weltanschauungen oder Kulturen oder wie man es auch immer nennen mag, aufeinanderprallen?
Absolut, denn was wir gesehen haben in den letzten 20 Jahren, ist eine extreme politische Polarisierung mit zwei Lagern, also in der Regel die Demokraten und die Republikaner, die scheinbar in unterschiedlichen Universen leben. Also das heißt, das, was Trump macht, wird natürlich von vielen Kaliforniern absolut abgelehnt. Und ich denke, dass diese zwei Seiten auch nicht in den nächsten Jahren zusammenkommen werden. Und was wir gerade sehen, ist sozusagen der Kampf um die Deutungshoheit, um diese Werte, die von den jeweiligen Lagern vertreten werden.
Der Amerikanist Simon Wendt, Professor an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, über die Geschichte und die politische Gegenwart Kaliforniens, wo gerade der Streit um die US-amerikanische Migrationspolitik eskaliert. Seit Wochen schon gab es heftige Kritik an dem Hamburger Ballettdirektor Demis Volpi, der vor knapp einem Jahr in große Fußstapfen getreten ist. Er hatte den Posten an der Spitze des Hamburg Balletts von seinem berühmten Vorgänger John Neumeier übernommen. Er hatte das Ensemble sage und schreibe ein halbes Jahrhundert lang geleitet. Vielleicht waren die Fußstapfen doch eine Nummer zu groß. Jetzt jedenfalls hat die Hamburgische Staatsoper den Vertrag mit Volpi vorzeitig aufgelöst. Man habe sich einvernehmlich darauf geeinigt, heißt es offiziell. Jonas Kühlberg mit den Details.
Heute Morgen wurde es der Kompanie bei einer internen Versammlung mitgeteilt. Demis Volpi ist ab sofort nicht mehr Intendant des Hamburg Balletts. Dahinter steckt eine monatelange Krise. Bereits Ende April hatten sich um die 30 Tänzerinnen und Tänzer, also mehr als die Hälfte des Ensembles, mit einem Brandbrief an den Kultursenator Carsten Broster gewandt. Sie beklagten schlechte Kommunikation, fehlende Transparenz und eine oft abschätzige Haltung ihres Intendanten. 5 erste Solisten hatten gekündigt, darunter Alexander Trusch. Dem NDR sagte er zu Beginn der Krise:
Wir brauchen Personen, die unfassbare Vorbilder sind. Und ohne diesen Personen also geht unser Beruf zugrunde. Und den künstlerischen Mangel habe ich nach 10 Minuten im Studio mit Demis Volpi schon gemerkt. Das Limit von ihm als Künstler.
Demis Volpis Aufgabe war seit seinem Amtsantritt, mit neuen Produktionen das Erbe von John Neumeier zu erweitern. Zu Beginn reagierte er im NDR, angesprochen auf die vielen Abgänge.
Dass es da Veränderungen gibt, dass es da Menschen gibt, die sich vielleicht entscheiden, diesen Weg nicht mitzugehen, ist normal und ist auch Teil einer künstlerischen Weiterentwicklung letztendlich.
Doch ein gemeinsamer Weg ist offenbar nicht gelungen. Bis zum Schluss bestritt er alle Vorwürfe. Heute lässt er sich nur schriftlich zitieren.
Meine Vision, sowohl in künstlerischer Hinsicht als auch im Hinblick auf eine zeitgemäße Struktur, die offene und verantwortungsvolle Zusammenarbeit innerhalb einer Ballettkompanie ermöglicht, ließ sich trotz intensiver Bemühungen unter den aktuellen Rahmenbedingungen am Hamburg Ballett nicht weiter verwirklichen.
Doch die Tänzerinnen und Tänzer zeichneten ein anderes Bild. Sie fühlten sich in ihrem Potenzial verkannt, nicht sinnvoll gefordert und kritisierten, dass Volpi bei wichtigen Proben häufig nicht anwesend war.
Demis Volpi war bei keiner einzigen Probe dabei, außer eine Woche vor der Premiere. Und am Ende gab er den Tänzern Schuld, dass die Premiere wohl nicht so gut verlaufen ist, wie man sich vorgestellt hat und dass das Stück am Ende keine so gute Qualität gehabt hat.
Die Vorwürfe reichten zurück bis nach Düsseldorf, wo Demis Volpi zuvor Ballettintendant der Rheinoper war. Sowohl dort als auch in der Hamburger Kompanie konnte der NDR mit vielen Tänzerinnen und Tänzern anonym sprechen. Eine Stimme brachte es wie folgt auf den Punkt:
Ich habe als Künstler niemanden, der mich bei meiner Arbeit begleitet. Ich fühle mich alleingelassen, weil derjenige, der eigentlich da sein sollte, nirgends zu sehen ist. Er ist einfach nicht präsent.
Infolge der Vorwürfe wurde eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und die gesamte Kompanie über die Situation am Hamburg Ballett befragt. Die Ergebnisse sollten heute Vormittag der Kompanie vorgestellt werden. Dann die kurzfristige Entscheidung. Die Ergebnisse bleiben unter Verschluss. Stattdessen die Information zur Vertragsauflösung. Kultursenator Carsten Broster, der Aufsichtsratsvorsitzender der Hamburgischen Staatsoper ist, stellte sich immer wieder hinter Demis Volpi. Heute zeigt er sich betroffen, wollte dem NDR aber auf eine wiederholte Anfrage hin kein Interview geben. Als Sprachnachricht sagt er dem NDR:
Ich bedauere, dass es nicht gelungen ist, eine gemeinsame Grundlage für eine weitere Zusammenarbeit im Hamburg Ballett zu schaffen. Wir werden nun zunächst die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Die Interimsleitung soll die Arbeit im Sinne der bisherigen Planung und damit auch die Weiterentwicklung des Hamburg Balletts zwischen Tradition und Moderne fortführen. Und parallel werden die Voraussetzungen für eine langfristige Nachfolge sorgfältig geschaffen.
Doch wie geht es jetzt weiter? Eine Interimslösung soll das renommierte Ballett durch die Krise führen. Gespräche liefen zwischen dem stellvertretenden Ballettintendanten Lloyd Riggins, dem Ballettbetriebsdirektor Nicolas Hartmann und der stellvertretenden Direktorin der Ballettschule, Gigi Hyatt. Doch die Suche nach einem neuen Intendanten wird sorgfältig vorbereitet werden müssen. Diesmal mit stärkerer Einbindung der Kompanie. Denn für das Hamburg-Ballett steht weiterhin viel auf dem Spiel.
Das Hamburg-Ballett trennt sich von Ballettdirektor Demis Volpi, Jonas Kühlberg hat berichtet. Underdogs. In der Filmgeschichte gibt es davon unzählige. Der Boxer Rocky, gespielt von Sylvester Stallone, der im Boxerfilm Rocky Balboa ein unerwartetes Comeback feiert. Oder der schüchterne Teenager Peter Parker, der als Spider-Man Superschurken besiegt. Oder auch der Bauernsohn Luke Skywalker, der in Star Wars dem mächtigen Imperium die Stirn bietet. Mutige Außenseiter, die es mit übermächtigen Gegnern aufnehmen. Das funktioniert als Story eigentlich fast immer. Im Kino jedenfalls. Aber lässt sich diese Geschichte auch auf der Tanzbühne erzählen? Der norwegische Choreograf Allan Lucien Øyen hat es versucht. Am Staatstheater Mainz wurde gestern sein neues Stück Underdog uraufgeführt. Unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster saß im Premierenpublikum und ist jetzt in der Leitung. Wiebke, wie sah das aus, der Underdog auf der Tanzbühne?
Es gab sehr viele Underdogs auf dieser Tanzbühne. Das Ensemble ist sehr groß. Das waren 23 Tänzer. Und man hatte sowohl choreografisch als auch inszenatorisch, theatralisch das Gefühl, dass jeder sozusagen in jedem Moment zum Underdog werden kann. Aber das, was du anfangs angesprochen hast, Anne, diese Helden, die Underdogs ja werden in Hollywood, das erwartet man vielleicht hier. Das passiert überhaupt nicht. Hier sind überhaupt gar keine Helden. Hier sind Leute, die in jedem Moment wieder von einer anderen Figur manipuliert werden können. Und das macht Øyen in so einer Mischung von Tanz und Theater. Und dieses Hin- und Herwechseln zwischen ich bin überlegen, ich bin unterlegen, ich bin Top-Dog oder ich bin Underdog, das macht, dass das ganze Stück so eine bisschen so eine Unentschiedenheit bekommt. Mhm. Die Szenen sind nicht klar entwickelt, die Tanzbilder lösen einander ab, ohne unterschiedlich genug zu sein.
Also es gibt nicht diese ganz klaren Rollen, wie man sie jetzt aus dem Film kennt. Es sind viele Underdogs und man weiß gar nicht so genau, wer ist da gerade wer.
Ja, die Szene ist sehr grau, die Kostüme sind schwarz und weiß, gleich für alle. Genderneutral, aber auch eben rollenneutral. Und damit bekommt das Stück irgendwann auch etwas fast anti-individualistisches. Und das wiederum hat zur Folge, dass man über 2 Stunden hinweg Schwierigkeiten hat, sein Interesse wachzuhalten, weil die Tänzer, obwohl sie an der Choreografie beteiligt sind, und man sieht das auch so ein bisschen, manche machen mehr so kontakt-improvisationsbasierte Dinge, andere sind fast wie so Hip-Hop-Tänzer. Das sieht man so ein bisschen, aber das reicht nicht für eine Charakterisierung. Und auch wenn eine Tänzerin zum Beispiel einen Monolog spricht, in dem sie ihre ganze Underdog-Depression in Worte fasst, dann findet das nirgends eine Fortsetzung. Das bleibt so monolithisch stehen und das geht dramaturgisch irgendwie nicht weiter. Das ist das Problem.
Mhm. Die Musik für dieses Stück wurde eigens dafür komponiert, eine Auftragsarbeit. Kann zumindest sie überzeugen, wenn schon die Choreografie problematisch ist?
Ich finde das Esoterische, das in dieser Choreografie, in diesem ganzen Tanzabend auch so mitschwingt, das Schicksalhafte sozusagen, das spiegelt sich auch in der Musik von Gunnar Inwar. Die ist auch sehr avuperthaft in ihren Klavierpassagen, die ist sehr balladenhaft, fast schwülstig in so Liedern. Wir hören einfach mal rein.
So, also klang die Premiere von Underdog gestern Abend am Theater Mainz. Ja, Wiebke, das klingt jetzt nicht unbedingt so, als würde die Musik dazu beitragen, dieses Stück nach vorne zu treiben.
Nein, ganz und gar nicht. Es, im Gegenteil, es ist eben, es schwingt so was Esoterisches mit, wie man hört. Und auch so eine künstliche Spannung liegt dann manchmal in dieser Musik, die das Ganze in so was Unheimliches vielleicht reintreiben soll. Aber das löst die Choreografie dann leider nicht ein.
Hm. Der Choreograf Alain Lucien Eugène war nur für diese eine Produktion zu Gast am Theater Mainz. Das ist das Modell dort. Das Theater arbeitet nicht mit einem festen Hauschoreografen, sondern mit wechselnden Gastchoreografen. Dass dieses Stück dich nicht so wirklich überzeugen konnte, hat das womöglich auch was damit zu tun?
Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass es schon besser wäre, wenn Choreografen wieder kämen. Für die Entwicklung der Tänzer, für die Entwicklung des Publikums, für eine tiefere Beziehung zwischen dem Künstler, der das Stück schafft, und den Tänzern, die es mit ihm schaffen. Hier ist es ja so ein bisschen mit dem Tanzdirektor Hanne Dormann, das ist aber auch in anderen Theatern so. Intendanten in Deutschland haben das zurzeit gern, dass der Tanz immer das Neue machen muss. Und Hanne Dormann bedient das auch so ein bisschen mit seinem choreografischen Karussell, was er da immer wieder neu anschwingen lässt. Ich finde das etwas problematisch, weil es gibt dann manchmal so Star-Auftritte, wie jetzt von diesem Öljen, denn der hat ja schon fürs Tanztheater Wuppertal und für die Pariser Oper gearbeitet, oder von Sharon Eyal, die im Moment im Staatsballett Berlin sehr prominent ist und auch an anderen Häusern international. Und dann gibt es so ein bisschen weniger bekannte Choreografen, aber ja, es gibt kein Profil so richtig.
Unsere Tanzkritikerin Wiebke Hüster über den Underdog auf der Tanzbühne, das neue Stück von Choreograf Alain Lucien Eugène, wurde am Staatstheater Mainz uraufgeführt. Wiebke, vielen Dank. Ein Ort der Liebe, der Freundschaft und der Befreiung. Das wollen in diesem Jahr die Wiener Festwochen sein, wenn es nach Intendant Milo Rau geht. Seit vorletztem Jahr leitet der Schweizer Theaterregisseur die Wiener Festwochen und er macht keinen Hehl daraus, dass er das traditionsreiche Kulturfestival neu erfinden will. Frei, wild, divers und durch demokratisch. So sollen seine Festwochen sein. Und dazu passt auch, dass das Festival ganz bewusst weibliche und non-binäre KomponistInnen fördern und sichtbarer machen will. Unter dem Titel No More Excuses haben in diesem Jahr insgesamt 9 KomponistInnen aus aller Welt ihre Werke präsentiert, an 2 Abenden, die unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs beide verfolgt hat. 9 KomponistInnen, außerdem auch noch ein begleitendes Symposium. Gab es da so etwas wie einen musikalischen roten Faden, der dieses Programm zusammengehalten hat?
Das kann man schon sagen. Es hat sich ein Schwerpunkt ergeben auf Traumata und auf Identitätsfragen, die in diesen Stücken verarbeitet wurden. Auf der einen Seite mit einem historischen Bezug, ein Werk etwa wie Bombs of Beirut, wo zu einer gar nicht so wilden, eher ein bisschen harmlosen Musik, aber doch sehr viel Politisches drin war, nämlich O-Töne aus dem Krieg, die eingeblendet wurden, hineingeschnitten wurden in das Werk. Ein anderes Stück hat die Plantagenarbeiter in Afrika in Anführungszeichen verarbeitet. Und wir hatten eine Moderatorin, eine afrikanische Philosophin, die hat auch zum Festivalmotto entsprechend sehr geworben für die Verbindung zwischen uns allen und ja, das dem sehr begeisterten Publikum, muss ich sagen, zugespielt.
Was waren denn besonders bemerkenswerte Stücke? Also haben Sie vielleicht die ein oder andere Neuentdeckung machen können?
Ja, es gibt die britisch-chinesische Komponistin Jamie Mann, die hier ein Stück vorgestellt hat, eine Uraufführung, eine Etüde. Wir hören mal ganz kurz in diese Klangwelt hinein. Ja, da haben wir gemerkt, das ist ziemlich eintönig. Da ist auch eine Harfe, die ziemlich malträtiert wird. Ansonsten haben wir diesen im Wortsinne Klangrausch, dieses Brachiale dazu. Hat Mann allerdings eine Art Ritual erfunden. Es gibt 2 Figuren, die sich im Raum nackt aufeinander zu und wieder wegbewegen. Es kommt ein großer Fleischerhaken zum Einsatz. Eigentlich ist das sowas wie eine Mischung aus Wiener Aktionismus gewesen und fernöstlichem Ritual. Und da geht es der Komponistin um Heilung und um die Auflösung aller Körpergrenzen. Das fand ich ein bisschen auffällig, dass es manchmal konzeptionell ein bisschen arg ist, weil durch so eine Performance werden jetzt nicht unbedingt alle Körpergrenzen gleich aufgelöst, sondern es ist einfach bildende Kunst in Verbindung mit neuer Musik gewesen. Ein anderes Werk, was mich überrascht hat, war von Cassie Kinoshi. Die hat mit Grey Cloud ein sehr konventionelles, fast romantisches Stück geschrieben, wo es aber um erklärtermaßen um Depressionen geht. Dieses Beispiel habe ich nicht mitgebracht, weil viel interessanter war, dass sich Kinoschi mit einem Schlagzeuger des Klangforum Wien kurz vor diesem Stück zusammengetan hat zu einer kleinen Improvisation. Und die fand ich extrem stark und eigentlich wie Traubenzucker, wirklich auch für die Hörnerven. So klang das Ganze. Und dann ist noch zu erwähnen, dass es neben den eher unbekannteren Namen auch Großmeisterinnen gab, wie etwa Lucia Ronchetti oder die israelisch-amerikanische Komponistin Chaya Tschernovin. Und es wurde alles wirklich vom Publikum ziemlich enthusiastisch gefeiert.
Dieses Programm, das ist ja auf mehrere Jahre angelegt und soll dazu beitragen, die Musikwelt auch insgesamt diverser und geschlechtergerechter zu machen, also diese KomponistInnen auch sichtbarer zu machen. Letztes Jahr haben die teilnehmenden KomponistInnen auch ein Manifest für mehr Sichtbarkeit verabschiedet. Gab es sowas auch in diesem Jahr?
Es sollte es geben und ich habe mit zwei der Komponistinnen gesprochen. Ich fand es sehr überraschend und es läuft ein bisschen dieser ganzen Offenheit und diesem sehr basisdemokratischen entgegen. Die Künstlerinnen wurden gestern nach dem letzten Konzert nochmal zu einem Meeting gebeten, zu einem Fototermin und dort wurde ihnen ein Manifest, eine Abschlusserklärung vorgelegt und es hieß dann, ja, beratet euch mal ganz kurz, aber möglichst nur 2 Minuten und dann unterzeichnet das. Und da stehen so Worte drin wie für Diversität, achtet auf eure Sprache etc., also eigentlich Gemeinplätze. Und es haben sich alle Komponistinnen dagegen entschieden, das zu unterzeichnen. Und mir haben beide Komponistinnen, mit denen ich gesprochen habe, auch gesagt, dass sie insgesamt doch eine relativ aggressive Stimmung, sagte eine Komponistin, erlebt haben seitens des Festivalteams. Also ich glaube, da sollte man ein bisschen aufpassen. Demokratie, Offenheit, Fluidität bedeutet eben auch wirklich nicht Autorität auszuüben. Und ich glaube, in diesem Fall war es ein bisschen schwierig.
Das sagt Jörn Florian Fuchs über das Programm No More Excuses bei den Wiener Festwochen, das weibliche und nicht-binäre KomponistInnen fördern will. Das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. In der Ukraine ist durch den russischen Angriffskrieg ein bedeutender Kulturbau beschädigt worden. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, die Sophienkathedrale in Kiew zählt zum Weltkulturerbe der UNESCO und gilt als eines der wichtigsten Bauwerke christlicher Kultur im Osten Europas. Jetzt wurden durch einen russischen Raketenangriff Teile der Außenfassade beschädigt und damit ein Herzstück ukrainischer Identität, so Kulturminister Mikola Toczycki. Der britische Autor Frederick Forsyth ist tot. Berühmt wurde er mit Spionageromanen wie Akte Odessa oder Der Schakal. Die Informationen für seine Geheimdienstbestseller bezog Forsyth nach eigenen Angaben auch aus direkter Anschauung. So soll er selbst jahrelang Mitarbeiter beim MI6 gewesen sein. Angefangen hatte er aber als Journalist.
Ich wollte immer Journalist bleiben, aber ich war pleite, ich hatte kein Apartment, keinen Wagen, keinen Job, keine Chance, einen Job zu bekommen. Also dann dachte ich, ich muss etwas tun. Was tun? Wow, eine idiotische Idee. Ich werde einen Roman schreiben.
Ja, Romane schreiben fürs schnelle Geld. Also das Kalkül ging für ihn wohl auf. Jetzt ist Frederick Forsyth mit 86 Jahren gestorben. Kunstflop des Jahres, so titelt heute Zeit Online. Gemeint ist das Reenactment der legendären Reichstagsverhüllung von 1995 durch Christo und Jean-Claude. Jetzt wurde mittels aufwendiger Lichtprojektion die Verhüllung im Endlosloop fingiert. Nicht ansatzweise könne die Digitaltechnik das Original mit seinen Faltenwürfen und Plissés nachformen, heißt es. Nikolaus Bernau urteilt etwas gnädiger in Deutschlandfunk Kultur.
Es ist ein neues Lichtkunstwerk, das auf den Reichstag projiziert ist, aber es hat überhaupt nichts mit Jean-Claude und mit Christo zu tun, mit dieser unglaublichen Wirkung, die damals entstanden ist. Das wird ein tolles Event werden, da wird es auch bestimmt bald, genau wie damals auch, die Würstchenverkäufer geben, die rumlaufen, aber es wird nicht dieser Superhype werden.
Und man kann es auch nur nach Einbruch der Dunkelheit sehen, noch bis zum 20. Juni. In der Film- und Fernsehbranche soll es im Juli eine neue Altersversorgung geben. Viele Schauspielerinnen und Schauspieler fallen nämlich nicht unter den Schutz der KSK, weil sie nicht selbstständig arbeiten, sondern für ihre Rollen angestellt werden, aber eben immer nur befristet. Und das führt zu Lücken in der Rentenversicherung. Deshalb haben sich jetzt die Gewerkschaften mit der Produktionsallianz auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Antisemitismusklausel oder besser Demokratieklausel oder besser gar keine Klausel. Seit der frühere Kultursenator Ciociallo angeregt hatte, dass geförderte Kultureinrichtungen in Berlin ein Bekenntnis gegen Antisemitismus leisten sollen, dreht sich die Debatte im Kreis. Die aktuelle Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson hat sich nun gegen jede Form von Klausel ausgesprochen. Das Grundgesetz regele unseren gesellschaftlichen Umgang, sagt sie, und Kunstschaffende müssten die Freiheit haben, auch Grenzen auszuloten.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker. Vielen Dank. Die Informationen am Abend schauen gleich nach den Nachrichten auch nach Kalifornien und berichten über die jüngsten russischen Angriffe auf die Ukraine. Das war Kultur heute mit Anne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.